Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einem Podcast, der jetzt seit neuestem wie in verschiedenen einschlängigen Fachmedien entnommen werden konnte, nicht mehr unter dem Begriff Podcast geführt werden darf, weil er zu allumfänglich ist. Weil das Medium Podcast nicht mehr in der Gänze widerspiegelt, was dieser Wirbelsturm an ekstatischem Audiogenuss alles beinhaltet. Deswegen sehen wir uns gezwungen, sind behördlich dazu verpflichtet worden, dieses Produkt, das Sie gerade hören, nur noch Wirbelsturm ekstatischen Audiogenusses zu nennen. Sonst kommt die Polizei und da wir auf jeden Fall immer weniger sind als die Polizei, macht die dann noch was gegen uns, nicht wie bei so Corona-Demos. Wenn es mehr sind, macht es nämlich nichts mehr. Wenn Sie sich fragen, warum ich wir sage, dann, cool, dass jetzt plötzlich alle sieze. Also kaum sind wir ein Wirbelsturm ekstatischen Audiogenusses, beginne ich die Hörerinnen zu siezen. Wenn Sie und ihr, ich nehme alle mit, die Jungen, die Alten, die Förmlichsten, die Lockeren, die Jeansträger, die Schlipsträgerin, wenn ihr euch fragt, warum ich immer von wir spreche, dann gibt es eine ganz einfache Antwort. Ich mache diesen Podcast nicht alleine. Ich mache diesen Podcast mit einer Frau, die mich von Anfang an in ihren Bann gezogen hat, die wie kein anderer Mensch gewusst hat, den Schlüssel in meinem Herzen so umzudrehen, dass die Herzklappen aufsprangen und lauter Liebe ausströmte, die sie täglich von mir empfängt. Sie war und wird immer sein. Begrüßen Sie mit mir den genialen Part des Wirbelsturms ekstatischen Audiogenusses WIMAV, Maria Bokelberg.
Hi. Herzlich willkommen zum allumfänglichen Podcast.
Ja.
Nils.
Maria.
So, jetzt lass uns mal ein bisschen Tempo hier anstarten.
Heute eine schnelle Folge.
Ja, bestimmt. Ich habe schon wieder drei neue Kategorien dabei.
Wir machen heute eine kurze Folge. Heute wird's richtig kurz.
Obwohl wir letzte Woche nicht da waren.
Ach stimmt, wir waren letzte Woche nicht da. Ja, man muss die Leute jetzt, glaube ich, erst langsam wieder ranführen.
Okay, also wir machen heute eine Folge, die ist nur zwei Minuten.
Was?
Ich dachte, das wäre jetzt so ein Gag. Ich habe gesagt, wir machen heute eine Folge, die ist nur zwei Minuten.
Ah,
und dann kommt
so
der Abspann.
Alles gesagt mäßig. Denn würdest du bei alles gesagt, wenn du da jemals eingeladen wirst, du bist ja die Macherin, deswegen ist es ja sehr unwahrscheinlich, aber nehmen wir an, jemand würde einen Podcast machen, der hieß im Prinzip alles erzählt, die Süddeutsche oder so, und würde dich einladen, würdest du als Schlusswort zwei Minuten nehmen?
Nee. Okay, also wir haben heute als gemeinsames Thema.
Weißt du was? Weißt du, was man machen müsste? Man müsste so ein halbes Wort als Schlusswort nehmen.
Das ist dann, ein halbes Wort?
Dass wenn man das ganze Wort sagt, ja, mein Schlusswort ist, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, Wattestäb. So, dass wenn ich dann sage, ja, und ich benutze gerne Wattestäbchen, dann muss deine Firma in dem Stäbchen rausschneiden.
Überhaupt kein Problem. Wir schneiden so oft im Stäbchen raus. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das im Prinzip sind wir Pool-Artist im Stäbchen raus. Das ist eigentlich unser Motto.
Aber es wäre doch cool, so mitten im Wort dann raus, weißt du?
Ja.
so abrupt.
Nein. Naja, wir schneiden ja auch schon mitten im Satz und ich weiß nicht, ob du manchmal Leuten beim Sprechen zuhörst, aber wenn man so aneinander spricht, sind ja quasi die Pausen zwischen den Wörtern nicht mehr größer als die Pausen im Wort.
Pausen, also Pausen zwischen den Wörtern sind aber noch ein Müh größer als im Wort.
Nicht immer, ehrlich gesagt. Also ich kann euch aus Schnitterfahrung sagen, dass es manchmal leichter ist, im Wort zu schneiden, weil manche Wörter Pausen drin haben, die zwischen den Wörtern nicht mehr sind.
Ja, kann ich mir vorstellen, stimmt eigentlich. Dann würde ich als Schlusswort Wattest nehmen.
Dann
geht's.
Ja, was geht dann? Dass es schwierig ist?
Dass es dann noch abrupter klingt.
Ach so, ja, Wattest.
Wattest.
Ja. Ah, da finde ich aber Steb eigentlich besser.
Wattesteh.
Naja, ja, aber das klingt dann wieder, was ist ein Wattesteh? Irgendwas Norddeutsches?
Wattestäbch. Ne, das ist eigentlich besser. Nach dem Wicht. Wattestäbch.
Das klingt, als hättest du einfach, nee. Als, nee. Wattestäb finde ich am besten. Das ist irgendwie klar, da ist ein klares Ende.
Na, ja, dann
im
ist
Gegensatz
so
zu dem Thema jetzt hier gerade zum Beispiel.
Dann ist es so wie bei She's So Heavy, wie bei meinem Lieblingslied von den Beatles. Das ist so mittendrin Cut. Einfach mittendrin.
Ja. Wo nochmal?
Ich muss aufpassen, nicht, dass das jetzt außerdem mein Schlusswort war und du mich jetzt gerade dazu provozierst, mein Schlusswort zu sagen.
Ja.
Würdest du, wenn du alles gesagt moderieren würdest,
ja,
gäbe es Momente, wo du denkst, ich provoziere den jetzt einfach, das Schlusswort zu sagen?
Ja. Und zwar immer nach 10 Minuten. Und das ist der Grund, warum ich keinen Interview-Podcast habe. Weil ich würde dann die ganze Zeit denken, oh, ich könnte jetzt Disney Plus gucken alleine schön und mir eine Packung Flips reinkneten.
Ja, aber wenn er jetzt zum Beispiel das Wort Wattestäbchen als Schlusswort hätte,
ja,
dann würdest du irgendwie nach 10 Minuten fragen, Sie sind ja bekannt als sehr reinlicher Mensch. Benutzen Sie für die Ohren auch diese, diese Q-Tips, wie heißen die nochmal? So, willst du das so machen?
Ich würde sagen, was reimt sich auf Kackerädchen?
Aber was ist, wenn er sagt, Attacke-Mädchen?
Dann würde ich sagen, das stimmt nicht. Wissen Sie, was ein Reim ist, würde ich dann sagen.
Das reimt sich doch. Attacke-Mädchen auf Kacke-Rädchen?
Ja, aber Wattestäbchen reimt sich noch mehr auf Kacke-Rädchen.
Nee, reimt sich nicht so gut eigentlich auf Rädchen, Stäbchen. Ja, geht schon, aber es ist ein bisschen
unsauber. Der Witzprofessor ist wieder da. Lass
nee, der Reimprofessor. SMODO, der Reimeprofessor. Hat er sich nicht mal Reimprofessor genannt? Nee. Ich glaube, irgendwer hat sich mal Reimprofessor genannt.
Nils Buckelberg.
Smudo war ja der Mikrofonverbraucher.
Ja, eben. Der hat ja nur immer einen Namen.
Meinst du, der hat nach jedem Konzert wirft das Mikro weg?
Nö, der isst es. Oder er reibt so viel an seinem Gesicht rum, dass es so abgeschossen runterschabt. Weißt du, so ein frisch rasierter Bart kann ganz schön.
Sehr stachelig. Stahlstachelig.
Total. Ja. Das ist so wie Stahlwolle. Na. Der reibt dann einfach.
Manchmal macht er auch den Herd, dann so Ceranfeld macht er mit seinem Bart sauber.
Ja, ja.
Oder Pfann.
Ceranfeld, auch ein gutes Schlusswort. Ceranf.
Aber Ceranfeld macht man ja eher mit so, gibt es ja extra Schaber, Ceranfeld-Schaber.
Du, und das ist so eine Art Superpower, die ich habe, dass ich jeden schaffe, zu meinem Lieblingsthema Ceranfeld in die Ecke zu treiben.
In die Ceranfeld-Ecke.
Ja.
Aber ja, ich versuche seit längerer Zeit aus der Ceranfeld-Ecke rauszukommen.
Schwierig, wenn man da erstmal drin ist, schwierig. Da gibt es ja auch eine riesen Lobby. Ich habe, tatsächlich bewundere ich
mich. Und das ist natürlich kein Wunder.
Ja. Ja, Nils.
Entschuldigung, ich bin einfach wahnsinnig witzig heute, weil ich.
Findest
du? Hat sich so.
Ja, also lass da mal mich und die HörerInnen vielleicht die Jury sein.
So, man weil, muss euch das ja ein bisschen vorkauen.
Kommst du manchmal so auf Partner? Nur FYI für alle, ich bin heute besonders witzig, weil ab da an geht's ja steil wie Humpe.
Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass das so ähnlich vielleicht noch nicht vorgekommen ist.
Das stimmt. Und wahrscheinlich, ich allein, mir fallen schon 20 Abende ein. Also ich wollte nur noch mal sagen, dass ich eine Bewunderung habe für so Menschen wie dich oder Jochen und Christoph oder so, die so ehrlich interessierte Interviews führen. Das liegt mir komplett fern. Ich rede wahnsinnig gerne über mich, also was ich sehr gerne mag, ist interviewt zu werden.
Ja.
Aber ich interessiere mich wirklich nur so bedingt, also ich habe keine Geduld dafür. Ich denke immer so, wenn jemand Geschichten erzählt, oh, jetzt hol nicht so weit aus, jetzt sag doch ja oder nein.
Aber dann mach doch mal so einen Podcast, wo du dich selber interviewst.
Nee. Nee, das machen genug andere. Und das kommt da schon so gut an. Nee, ich kenne mich ja, ich brauche mich nicht interviewen. Ich kenne ja die Antworten, ist ja nicht aufregend.
Ja.
Ich kenne dann auch die Fragen und so, ist ja langweilig. Hm. Ich finde mich übrigens auch nicht so spannend, dass ich finde, jeder sollte mich interviewen. Aber ich habe quasi, was sehr viele Menschen haben, dass ich einfach ganz gerne über mich selbst rede.
Ja.
Also deswegen gehe ich ja auch sehr gern zur Therapie. Weil da ist ja quasi, da habe ich dafür bezahlt, dass ich die Person mir gegenüber nicht fragen muss, und wie geht's Ihnen so? Ich kann einfach reinkommen, eine Stunde über mich reden und wieder gehen.
Aber man fragt schon, wie es denen geht.
Du fragst nicht deine Therapeutin, wie es ihr geht.
Wenn die sagt, na, wie geht's, aber gut und selbst. Also nee. So beim Reinkommen, wenn man noch nicht, wenn es noch nicht angefangen hat.
Also erstmal ist gut, nie eine gute Antwort.
Bevor man sich ausgezogen hat.
Ach so, ja. Ach, was für eine Therapie. Ja, du machst halt eine andere Art Therapie als ich. Nö, ich sag dann irgendwie, ich hoffe, sie hatten auch schöne Ostern oder so.
Ja,
ich gehe im Prinzip, aber ich gehe davon aus.
Ja.
Ich hoffe, sie hatten schöne Ostern. Ja. Alles andere werden sie jetzt ehrlich gesagt auf sich alleine gestellt.
Es gibt viele Therapeuten, die zu Therapeuten gehen.
Ja. Und also erstmal muss man das ja, glaube ich. Ach nee, ich glaube nur, wenn man Psychotherapie macht. Ich mache ja nur Gesprächstherapie.
Wenn man Psychotherapie macht, Psychotherapeuten müssen zu Therapeuten?
Psychotherapeuten müssen selbst eine Psychotherapie machen. Das gehört dazu, das ist Teil der Ausbildung.
Aber ist Psychotherapie Psychiater? Also, nee. Psychiater sind ja die, die Tabletten geben, und Psychologen, die reden. Das ist ja der Unterschied.
Kann sein. Eine Psychotherapie ist viel intensiver. Also das hast du dann zum Beispiel über 2 Jahre lang 3-mal die Woche.
Ja. Und das müssen die machen. 2 Jahre lang, bevor sie selber Psychotherapie anbieten.
Wie lange das ist, weiß ich nicht. Aber sie müssen austherapiert sein quasi. Also sie müssen selber so eine Psychotherapie gemacht haben.
Das ist interessant.
Also das hat die Psychotherapeutin von einer Freundin von mir ihr gesagt, dass das so ist.
Ja.
Die müssen das sozusagen einmal gemacht haben.
Wie so Heilpraktiker.
Die müssen auch einmal Globuli gegessen haben, oder was?
Die müssen auch einmal geheilpraktiziert worden sein.
Ich meine, ich finde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht.
Das ist wie Zimmermänner, wie so auf die Walz. Ja. Ich fände es eigentlich gut, wenn Psychotherapeuten auf die Walz gehen müssten. Die dürfen so 2 Jahre lang nicht näher als 50 Kilometer an ihren Heimatort.
Ja. Und müssen die auch schwarze Korthosen tragen?
Müssen schwarze Korthosen tragen.
Aber nicht Schlag, sondern so Karotte.
Ja, Karotte, schwarze Korthosen. Müssen überall anbieten zu psychotherapieren.
Ja, aber 3 Jahre. Ja. Ich bleibe jetzt 3 Jahre bei Ihnen zu Hause.
Ja. Jetzt müssen Sie auch 60 Jahre, 50 Kilometer von zu Hause.
Hat jemand von euch schon mal einen jungen Psychotherapeuten gesehen? Ich glaube nicht.
So, wie sind wir denn da
hingekommen? Da waren bestimmt wieder ganz viele Unwahrheiten jetzt dabei, was wir schon wieder erzählt haben. Ich gebe das nur weiter, mir wurde so erzählt, ich finde es auch irgendwie schlüssig.
Die Leute wissen, dass hier keine Unwahrheiten erzählt werden.
Das stimmt.
Das ist der einzige Podcast, dem man zu 100% vertrauen kann.
Das stimmt.
Der Wirbelsturm exotischer Audiogenusses.
Meinst du bist ein guter Freund? Also Kumpel?
Ja, ich glaube, ich bin ein guter Kumpel. Ich mag nicht der zuverlässigste Kumpel sein, was so Rückmelden und so eben diese Zuverlässigkeitsdinger betrifft.
Namen merken.
Das bin ich nicht. Also alles, was mit Erinnerungen und so zu tun hat, da bin ich schlecht drin. Aber das, finde ich, sind auch keine Kumpel-Kernkompetenzen. KKK, das ist eine doofe Abkürzung.
Wirklich eine doofe Abkürzung.
Kukikos heißt es.
Lass einfach alles, wo dreimal ein K ist, weg heute.
Kumkekom.
Jetzt wird's. Naja,
egal.
Ja.
Aber als Kumpel und als Freund bin ich, glaube ich, ganz gut. Ich nehme halt jeden so, wie er ist oder wie sie ist. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten, weil ich immer denke, naja, ich habe mir die Freunde ja so ausgesucht, weil ich es gerade so gut fand, dass sie so sind. Deswegen kann jeder mit allem immer zu mir kommen.
Ja. Das stimmt. Du bist so ein, nach 4 Jahren anrufen und dann bist du da und hilfst irgendwem beim Umzug oder so.
Ja gut, das ist die eine Sache, wo ich die rote Linie ziehe.
Aber irgendwie dich, also da bist du bist so ein, egal wie lange Zeit vergangen ist, wenn du gebraucht wirst, bist du da.
Ja, ich.
Und du bist vor allen Dingen auch ein extrem selbstloser Kumpel.
Ja.
Also bei dir können Freundschaften irgendwie 10 Jahre massiv einseitig ablaufen und du bist trotzdem noch dabei. Also zu deinen Ungunsten einseitig.
Ja. Ja, wenn ich die Leute mag, dann mag ich die halt. Dann kommen die nur schwer wieder raus.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich eine gute Freundin bin. Ich dachte immer, ich wäre eine, aber ich bin nicht mehr so sicher.
Also bist du auf jeden Fall ein guter Girlfriend.
Ja?
Ja.
Hm. Ich bin echt nicht mehr so sicher. Also gerade seit ich so viel arbeite und so, ist sozusagen mein Bedürfnis nach Sozialleben ist so klein geworden. Also es ist total wichtig, aber es ist so eng geworden. Also ich brauche nur noch, also oder ich habe nur noch so wenig Kraft, also so Kraft für so wenig Leute.
Ja.
Weil mein Job extrem sozial ist. Also ich sehr viel reden muss, Meetings mit Leute treffen und so sozusagen mein soziales Ich so anhaben. Und da bin ich dann abends so müde, dass sozusagen für mich ein Grund, meine Freunde nicht zu treffen, auch ist, dass ich gar nichts vorhab.
Ja, das ist aber, glaube ich, eine mittlerweile relativ, sagen wir mal, gängige Problematik, oder?
Ich habe das Gefühl, dass das der große Unterschied zwischen Intro und Extrovertiert ist.
Also meinst du, du bist eher ein Drinni?
Ja.
An dieser Stelle Shoutouts an den Drinnis-Podcast. Habe ich jetzt vor kurzem alle Folgen gehört.
Nimmst Toller du also Podcast. Deine Empfehlung schon vorweg?
Nö.
Aber nee, wir empfehlen ja auch keine Podcasts offiziell, weil das macht hört.
Ja, aber Drinnis ist ein super Podcast. Den solltet ihr unbedingt hören.
Unbedingt. Ist auch ein tolles Pärchen.
Das stimmt.
Ist unser Spiegelpärchen.
Ist ein bisschen unser Spiegelpärchen, muss man sagen. Spiegel Online.
Hashtag oder was?
Ja, wir teilen uns ein Abo.
Ah ja. Das ist unser Spiegelpärchen. lass mich ja ganz kurz im Kopf zurückspringen.
Ja. Extrovertiert, introvertiert?
Genau. Ich glaube nämlich, dass extrovertiert und introvertiert nicht unbedingt was damit zu tun haben muss, wie gut man Smalltalk machen kann, auf Menschen zugehen kann und so auf Bühnen oder vor Menschen reden kann oder wie gut man quasi im Umgang mit Menschen ist, sondern womit man seinen Akku auflädt. Und du bist zum Beispiel jemand, du kannst deinen Akku aufladen, indem du mit Menschen bist. Also du kannst so in so eine Gruppe Freunde, Familie dich so reinverlassen und das ist für dich Entspannung und so dein Wohlfühl-Akku aufladen. Und bei mir ist es genau umgekehrt, ich kann das nur alleine. Oder mit dir. Mit dir kann ich auch alleine sein. Aber ich kann sozusagen, ich brauche regelmäßig lange Strecken, die ich alleine bin und zwar, ich werde ganz schnell müde mit Menschen, egal wie lieb ich sie habe. Und egal wie wichtig sie mir sind, egal wie nah sie mir sind. Deswegen kann ich auch nicht mit Freunden in Urlaub fahren, weil ich weiß, wenn da müsste ich die Person sein, die irgendwie nur jeden zweiten Tag für einen halben Tag zur Verfügung steht. Und es fänden alle scheiße. Weil ich kann das nicht. Das würde mich verrückt machen. Du könntest wunderbar mit Freunden in Urlaub fahren, weil du brauchst also du bist auch gern alleine, das heißt es nicht. Aber du brauchst diese Alleinezeit nicht so dringend, um quasi deinen Akku wieder aufzuladen, sondern dein Akku läuft mit Menschen.
Glaubst du, man kann ex- und introvertiert gleichzeitig sein?
Es gibt sicher irgendwie auch Menschen, für die beides geht oder die irgendwie sich in so einer Zwischenzone befinden. Aber ich glaube, dass das immer die Sache war, weil ich hatte zum Beispiel, also ich glaube, wie gesagt, du gehörst dazu und ich kenne aber auch andere Leute, die quasi, um sich wieder so komplett wohlzufühlen, müssen die in so eine Gruppe Menschen eintauchen, im Sinne von einen Abend mit Freunden verbringen oder irgendwie ein Wochenende mit ihren Mädels wegfahren oder mit den Jungs wandern gehen oder was auch immer. Und sind danach quasi entspannt. Und wenn ich sowas machen würde, ein Wochenende mit egal welcher Freundin oder Freund wegfahren, bräuchte ich dann nochmal ein Wochenende, also quasi, oder ein paar Tage frei, um mich davon zu entspannen. Weil mich das sozusagen, auch wenn es toll ist, finde ich es trotzdem anstrengend und brauche dann alleine Ruhe, um wieder mich zu entspannen. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zwischen uns.
Mein Hausarzt ist neulich mit seiner ganzen Praxis, mit allen Angestellten in Urlaub gefahren.
Und da ist ganz großes Bitte erschieß mich auf meine Stirn.
Ich wollte gerade fragen, wann der große Poolartist-Urlaub ansteht.
Ich habe sogar schon immer die Klassenfahrten nicht mitgemacht in der Schule. Also es gab zum Beispiel also bis zu einem bestimmten Jahr musste ich sie ja mitmachen.
Mhm.
Aber wir hatten eine Abi-Abschlussfahrt. Und ich hatte eine Menge Freunde in meinem Jahrgang. Aber ich habe auf keinen fucking way fahre ich mit euch allen zwei Wochen weg. Weil dann sehe ich euch lieber zwei Wochen nicht und dann die ich mag, wieder danach.
Ja.
Aber nicht zwei Wochen am Stück.
Aber da kann man doch, da ist man von zu Hause weg, da kann man ein bisschen Dampf ablassen, ein bisschen Remi-Demi, Spaß mit Freunden haben.
Aber ich bin die ganze Zeit an. Das halte ich nie aus.
Hm.
Und wie gesagt, also auch so in den 20ern, wenn man noch nicht irgendwie so eigene Familien gegründet hat, sind ja auch viele Freundeskreise, oder machen das ja auch immer noch, aber fährt man ja viel in so im Freundeskreis so weg. Hm. Irgendwie in Sommerurlaub, mietet sich irgendwo ein Ferienhaus oder so.
Gibt doch noch ältere Leute, die das machen.
Ja, ja, das, ich weiß, aber ich glaube, in dem Alter macht man das noch mehr, dieses zusammen wegfahren, wie deine Tochter jetzt zum Beispiel auch. Ja. Und das hat mein Freundeskreis super viel gemacht. Ich bin nie mitgefahren, nicht ein einziges Mal, weil ich wusste, nein. Ich bin manchmal so ein Wochenende mit meinen Mädels weggefahren.
Ja.
Und das war zwischendurch auch total lustig.
Ja.
Aber es war für mich im Großen und Ganzen immer anstrengender, als es lustig war. Und ich habe das immer gemacht und es war auch cool, aber ich war immer froh, wenn ich zu Hause war. Und nicht, weil ich die nicht gern habe oder weil ich irgendwie das doof fand. Aber ich fand ich kann das nicht gut. Ich möchte dann am liebsten mich nach dem Frühstück verabschieden und sagen, wir sehen uns heute Abend wieder.
Ja.
Und das geht dann aber, hey, warum, sei doch nicht so, wir wollen doch jetzt zusammen uns was angucken. Aber die ganze Zeit quasi ansprechbar zu sein, finde ich so anstrengend. Und das ist im Alter einfach krasser geworden.
Ja.
Und dadurch, dass mein Job das so beinhaltet, dass ich an bin und rede und rede und rede und mich mit Leuten unterhalten muss, was ich übrigens liebe. Aber ich liebe es auch, weil ich weiß, ich kann abends aufhören zu reden. Und dann fehlt mir auch, habe ich keinen Akku mehr leider für Freunde. Und deswegen kann ich nicht mehr als ein oder zwei Abende mich unter der Woche mit Freunden verabreden, weil das ist mir dann zu viel.
Also ich habe gemerkt, dass es bei mir auch schlimmer wurde, schlimmer im Sinne von introvertierter, also dass ich früher noch viel mehr mit anderen Leuten war und offener war und heute auch immer das sehr genieße, mal keine Menschen um mich zu haben. Und
da zähle ich übrigens, wenn ich sage, alleine sein oder keine Menschen um mich, da zählst du nicht mit. Also ja, mit dir kann ich quasi komplett genauso alleine sein, wie ich alleine sein kann.
Also dass ich auch mal irgendwie gerne alleine bin und so, das hatte ich früher gar nicht so das Bedürfnis, auch mal zwischendurch alleine zu sein und so. Heute habe ich das durchaus. Das hat sich schon geändert, so mit dem Älterwerden.
Aber ich glaube trotzdem, dass du easy eine Woche mit so bestimmten Freunden von dir wegfahren könntest.
Ja, logisch.
Das könnte ich überhaupt nicht. Es sei denn, es ist komplett klar, alle wissen das, dass ich ab und zu nur mal auftauche und den Rest der Zeit alleine in der Stadt rumlaufe oder auf meinem Hotelzimmer bin.
Ja, aber da hätte ich dann zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, wenn wir jetzt mit Freunden in Urlaub fahren würden und ich würde dann die ganze Zeit irgendwie mit denen High Life, jeder hat so seine eigenen Zimmer und so.
Ja.
Und du wärst immer nur zwischendurch und würdest ansonsten immer alleine abhängen, dann.
Aber wem gegenüber hättest du ein schlechtes Gewissen? Mir.
Ja.
Aber du weißt doch, dass ich in der Zeit, wenn ich endlich mal alleine sein darf, dann am happiesten bin.
Ja, aber dann bist du ja ohne mich und dann habe ich das Gefühl, ich würde dich verraten, wenn ich dann mehr mit den anderen abhänge.
Wirklich?
Als mit dir. Ja.
Nee, ich wär wiederum total froh, dass die dabei sind und du spielen gehen kannst, weil ich es dann nicht muss.
Spielen im Sinne von Alkohol trinken.
Ja. Oder ins Museum gehen.
Ja, klar.
Nein, aber weißt du, deswegen, ich finde es ja zum Beispiel auch so toll, dass du deinen Kölner Freundeskreis hast, mit dem du in Köln ausgehen kannst, zum Karneval gehen kannst und so. Das finde ich einfach total super, weil ich weiß, ich muss es nicht machen.
Ja, vermisse ich auch schmerzlich.
Ich weiß. Und ich weiß auch, ich habe auch gesagt, nächstes Jahr komme ich vielleicht mit und hänge einfach die ganze Zeit im Hotelzimmer rum und arbeite, dass wir morgens irgendwie kurz high-fiven können, bevor du wieder losziehst.
Ja.
Aber das ist so, mein Traum wäre, wenn es gesellschaftlich fein wäre, dass ich mit einem Freundeskreis wegfahren darf, aber nur jeden zweiten Tag mal irgendwie zu einer kleinen Sache auftauche. Aber das hält halt keiner aus, weil die eine Hälfte findet mich doof, weil ich quasi so mich so ausgrenze. Das ist ja irgendwie immer ein Problem für eine Gruppe, wenn sich einer so zurückzieht. Das wird ja sofort, werden da ja auch Emotionen reininterpretiert, die ich überhaupt nicht habe. Ich liebe alle.
Ja.
Ich muss nur gern allein sein. Das hat ja nichts mit denen zu tun.
Mhm.
Aber alle haben dann so, weil du bist irgendwie was Besseres oder warum willst du nicht mit uns Zeit verbringen?
Ja.
Das ist eine Sache, eine Ebene. Dann gibt's eine Ebene von ein paar Leuten, die das irgendwie verstehen, so wie du, aber dann ein schlechtes Gewissen haben, dass sie mich allein lassen, obwohl ich es ja wollte.
Ja.
Also das ist quasi für mich kein Win und war es noch nie. Und deswegen bin ich nie mitgefahren, weil das hat mir Freundschaften erhalten. Weil diese Diskussion auf Klassenfahrten, ja, komm, lass mal jetzt alle zum Strand gehen, so, ach nö, ich würde lieber im Zimmer bleiben und lesen, ich bin dann heute Abend wieder dabei. Was es da für Diskussionen gab, da bin ich bekloppt geworden, dass Leute nicht trennen können zwischen, ja, ich liebe dich, auch wenn ich nicht 24 Stunden auf deinem Gesicht liegen will. Und das Ding ist halt, wenn ich dann mitgehe, weil, was ja auch ein Argument sein kann, reiß dich halt zusammen und mach das halt die Woche, dann wird, du kennst mich. Also da muss ich leider sagen, und das ist eine Schwäche von mir, aber wenn ich auf etwas keine Lust habe oder mein Sozialakku leer ist, dann kann ich noch so einen halben Tag faken und dann haben wir ein Problem. Weil dann sage ich dir plötzlich Sachen, die ich wirklich über dich denke. Und das hält keine Freundschaft aus. Und jetzt tut übrigens alle nicht so. Das hält keine Freundschaft aus. Überlegt mal, was ihr euren engsten Freunden und Freundinnen sagen würdet, wenn ihr nicht lügen könntet. Wenn ihr quasi eine Droge genommen hättet, die macht, dass ihr die krassesten Sachen sagt, die ihr über die denkt. Keiner von euch hat hier eine weiße Weste, Freunde.
Ja, das ist ja auch immer dieses dieses offen und ehrlich, was immer so Leute so hochhalten in so Freundschaften und so. Das ist ja überhaupt nicht, offen und ehrlich ist überhaupt gar nicht der wichtigste Freundschaftswert, den es gibt.
Nee.
Das ist totaler Humbug.
Man kann irgendwie, wenn irgendwie eine Freundin von euch kommt und irgendwie sagt, das ist er jetzt. Das ist meine große Liebe, das ist jetzt der Mann meiner Träume und ihr wisst, dass es Bullshit ist.
Ja.
Aber sie spürt es in dem Moment. Also macht man einfach mit, wenn es ihr nicht schadet.
Ja.
Und da geht man, ist doch toll, ist doch voll geil, man freut sich mit ihr, man feiert diese Liebe, von der man weiß, es ist nächste Woche wieder eine andere. Und man sitzt nicht da und sagt, ach, das ist doch Bullshit, nächste Woche ist doch wieder was anders. Das ist nämlich, wer hat da was von?
Ja.
Also das ist ja quasi, und ihr lügt ja dann auch nicht, sondern ihr reitet einfach die Welle an Emotionen mit, die eure Freundin oder euer Freund gerade braucht. Und dafür seid ihr auch da.
Ja.
Das heißt natürlich, wie gesagt, nicht, dass man auch nicht mal, also es gibt auch mal Real Talks, wenn man das Gefühl hat, da gibt es vielleicht irgendwie, da tut sich jemand nicht gut oder da gibt es was, was die Person nicht sieht oder so. Aber im Großen und Ganzen.
Also ja, schön, dass du verliebt bist, aber dieses Hakenkreuz auf der Stirn, ich weiß nicht, für mich ist das eine Red Flag.
Ja.
So.
Ja. Ey, no judgment. Aber kann da der Pony nicht noch ein bisschen länger werden?
Du hast mir ja gesagt, er ist was ganz Besonderes.
Ja,
irgendwie.
Aber Querdenken, seine neue E-Mail-Adresse, detlef@querdenken.de, weiß ich jetzt auch nicht genau.
Meinst du, es gibt Leute, die ihre Kinder heute noch Detlef nennen? Ist Detlef noch ein Name, der irgendwo noch benutzt wird,
ja,
ernsthaft?
Ja, bestimmt.
Meinst du?
Ja.
Ist Detlef nicht komplett durch?
Ach, alles war mal durch. Also wenn, dann kommst du bestimmt irgendwann mal wieder.
Detlef.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass Kinder wieder Kurt oder Karl heißen werden. Tun sie aber. Heinz auch. Heinz ist auch
nicht. Mein Patenonkel hieß Heinz.
Meine beiden Opas sind Heinzis.
Opa Heinz und Opa Heinz.
Die Heinzelmänner. So haben wir sie genannt.
Verstehe.
Ist leider nur noch einer da. Das ist jetzt der Heinzelmann.
Meine Omis hießen kleine Omi und große Omi.
Oh, das ist auch süß. Das ist auch süß. Nee, meine Omis hießen Oma Anni und Oma.
Meine Opas hießen Nonno und Arschloch.
Hm.
Also Nonno war der Opa von meinem Vater, war der Vater von meinem Vater. Und meinen anderen Opa, den habe ich nicht kennengelernt, der ist vor mir gestorben. Aber da sagt meine Mutter immer
Arschloch.
Das ist geil. Der hieß anscheinend so.
Ja, aber so, also, ja. Das ist, ich habe so viel Liebe für meine Freunde. Die sind so doll für mich da. Ich bin aber auch für sie da.
Ja.
Also das ist quasi mein Wunsch, viel alleine zu sein, hält mich in keinster Weise davon ab, wenn mich jemand anruft und traurig ist oder gerne meine Gesellschaft oder irgendwie Lust hat, mich zu sehen, das dann auch sofort zu machen.
Ja.
Ich fahre nur nicht mit ihnen in Urlaub. Ja. Und auch nicht mal übers Wochenende.
Ich check zum Beispiel auch nicht, dass immer gesagt wird, so einer der wichtigsten Werte innerhalb einer Freundschaft wäre Loyalität, weil das ist, finde ich, nicht der wichtigste, sondern der selbstverständlichste, weil sonst ist es halt keine Freundschaft, wenn ich jemandem gegenüber nicht loyal bin.
Aber Loyalität ist, finde ich, auch so ein Wort, was auch jeder anders benutzt.
Ja, aber ich glaube, wenn die Leute Loyalität sagen, dann meinen die immer so eine Mafia-Loyalität, aber
was meinst du damit?
Naja, ich finde es selbstverständlich, dass ich meinem Freund beistehe oder meiner Freundin, weil sonst wäre es nicht mein Freund oder meine Freundin. Also.
Aber wir sind auch schon an Schwierigkeiten gekommen, wenn zwei von unseren Freunden plötzlich nicht mehr und so, da wusste man auch nicht so richtig. Da muss man dann zu jemandem halten. Für mich war zum Beispiel immer ein Problem, wenn ich mich von jemandem getrennt habe, also auch doof getrennt, und meine Freunde mit dem befreundet geblieben sind. Und ich weiß auch, dass das Kindergarten ist, aber es war immer ein Problem für mich. Weil ich wollte diesen Schlussstrich ziehen, ja. Konnte ich aber nicht, weil der sich an die anderen rangezeckt hat.
Ja, in der Situation war ich.
Und dann waren auch alle immer so, ja, da müssen wir doch jetzt mal erwachsen sein und so. Mhm. Und auf so einer technischen Ebene gebe ich denen allen recht, aber es sind alles Wichser und ich habe nicht mehr angerufen. Also weißt du, es gibt ja auch zwei Ebenen.
Ja.
Und dann wird natürlich, wer ist im Recht und wer ist im Unrecht, wer ist kindisch und wer ist nicht kindisch und so. Und natürlich klingt es komisch, wenn Maria jetzt rumgeht und anderen Leuten ihre Freunde verbietet. Ich weiß. Aber na und? Ich will, dass meine Freundinnen sagen, fick auf den, wir halten jetzt zu dir. Und wenn es nur für ein halbes Jahr ist.
Ja.
Aber das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so sehen würde. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter. Aber in meinen 20ern war mir das so wichtig. Und das war für mich Loyalität. Stimmt. Der hat mir wehgetan. Ihnen nicht, aber mir. Also finden sie ihn auch doof.
Ja, das ist auch, finde ich auch zu einem gewissen Grad nachvollziehbar.
Also so die engsten Freundinnen, ne? Das geht ja nicht um.
Naja. Das finde ich auch schon immer noch. Es passt auch noch in Loyalität mit rein, aber es ist ja nichts Besonderes. So funktioniert doch eine Freundschaft.
Ja,
also
auch für viele ist es schon was Besonderes. Und zwar ist es in dem Moment was Besonderes, wo sie ganz gern mit der Person befreundet sind.
Aber Loyalität ist doch quasi das eine, was eine Freundschaft von einer Bekanntschaft unterscheidet. Ist doch eigentlich nur Loyalität.
Ja, also.
Im Grunde genommen.
Also ja, das ist mir jetzt, also keine Ahnung. Es ist auch noch, was man übereinander weiß, Nähe. Also. Weißt du?
Ja, aber
wer weiß, welche meiner Bekannten brutal loyal sind mir gegenüber?
Wow. Brutal loyal? Ja. Wirklich?
Ja. Ich glaube, wenn ich nicht aufgepasst, also wenn ich irgendwo mal anders in meinem Leben abgebogen wäre, könnte ich auch eine Gang leaden. Also anführen.
Meinst du?
Ja. Meinst du nicht?
Ja, okay. Naja, also ja, klar, sehr wahrscheinlich bei uns allen so. Wahrscheinlich bei jedem so.
Ja, bei mir ist es jetzt, es hat es gerade gedonnert? Nee, es war eine Mülltonne, ne?
Ja, glaube ich.
Mir ist es zu, das ist so einfach und so schwammig. Loyalität unterscheidet Freundschaften und Bekanntschaften. Das ist mir zu großkartig.
Aber.
Weil es auch zu.
Du bist mir zu großkartig.
Ich weiß. Ich bin so eine Grußkarte, die du aufklappst und dann fängt sie an zu singen.
Und dann geht irgendwann die Batterie leer und dann langsam leer und dann fängt sie an zu leiern.
Ja. Liebe HörerInnen, das war unsere erste Kategorie. Etwas, was wir zusammen mitgebracht haben.
Real Talk.
Ja. Real Talk. Real Talk mit Maria und Nils.
Die beliebte Kategorie, da müsste eigentlich noch so einen extra Trailer für haben. Real Talk mit Maria und Nils.
Nee, so gesungene oder mit dem Mund gemachte Trailer. Das,
so richtig, ich habe es jetzt nur nachgemacht. Das hätte ein richtiger Trailer sein müssen. Real Talk mit Maria und Nils. Irgendwie so. Weißt du? Das Mund-Trailer, das ist eine Donny-Sache.
Aber warum höre ich denn da jetzt so einen 60er-Jahre-Schwertkampf?
Den Schwertkampf, den sie für, was war es? Ich glaube, Firestarter. Da sind die Schwertgeräusche, ne? Nee. Bei Breeze? Wie hieß das andere?
Keine Ahnung.
Wie hieß denn der Hit nach Firestarter?
Weiß ich nicht.
Big the Pressure, come play my game, I'll test ya.
Das ist ja erstmal Firestarter?
Nee, nee.
Okay, dann sind eben die nicht. Einfach gleich.
Das glaube ich, Breeze hieß es. Da ist doch, immer dieses Schwertkampfgeräusch.
Stimmt.
Das war's.
Ja.
So.
Nils,
Maria.
Was haben wir heute beide mitgebracht?
Was haben wir heute
das
denn beide mitgebracht?
Das haken wir jetzt in 5 Minuten ab.
Ja. Was haben wir denn beide mitgebracht? Achso, einen Oscar-nominierten Film haben wir beide mitgebracht, den wir geguckt haben in zeitlich sehr großen Abständen zueinander.
Und da hier auch eine Kategorie-Jingle, die Kategorie ist kein Disney Plus. Das machen wir ja nicht mehr so oft.
Ganze Folge heute ohne Disney Plus, glaube ich.
Naja, warte mal ab.
Auf jeden Fall haben wir beide einen Film gesehen. Ich habe den gesehen, habe gesagt, du musst den auch sehen und jetzt hast du ihn endlich auch gesehen. Er ist dieses Jahr für einen Oscar nominiert. Ich bin gespannt, ob er Chancen hat. Es wird sehr interessant. Ist ja sowieso eine relativ interessante Nominierungsliste dieser bei den Oscars. Und zwar The Trial of the Chicago 7. Of Chicago 7? Of the Chicago 7,
ja,
ne?
Ja, glaube auch.
The Trial of the Chicago 7 von Aaron Sorkin. Basierend auf einer wahren Geschichte. Wie gesagt, ich habe den geguckt, als er rauskam. Das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Jahr her oder so gefühlt. Du hast ihn aber jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Erklär doch nochmal grob diesen Fall, oder soll ich es jetzt machen und du korrigierst mich dann danach?
Ich mach mal.
Wenn nicht, dass ich irgendeinen Scheiß erzähle.
Also, 1968 oder 69, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wurde in Chicago der demokratische Wahltag, also im Prinzip, wo der, ist immer eine sehr große Veranstaltung, die gibt's für die Demokraten und für die Republikaner, wo die ihren Präsidentschaftskandidaten wählen. Ne?
Ja.
Und für diesen. Was?
Ich habe dich kurz nicht gehört, aber du hast, glaube ich, einfach nicht ins Mikro gesprochen.
Ja. Ganz ruhig jetzt. Und für diesen Tag haben, es war während des Vietnamkriegs. Der Vietnamkrieg lief gerade.
Ja.
Und für diesen Tag haben in also dieser Democratic National bla bla, das ist immer in Washington.
Mhm.
Und für diesen Tag haben verschiedene Gruppierungen sozusagen Demonstrationen in Washington angesagt, weil sie wissen, wenn dieses Komitee da den Präsidentschaftskandidaten entscheidet, ist immer wahnsinnig viel Presse in der Stadt. Und Vietnam ist eh ein Riesenthema, deswegen gehen wir da jetzt hin und protestieren. Komplett unterschiedliche Leute. Ein Typ, so Typ braver 60er Jahre Hausmann, der der dem Komitee Mope irgendwie der Anführer war, glaube ich, auch.
Ja.
Und dann gab es noch die Yippies. Es war eher so eine Hippie-Bewegung eben. Dann gab es noch die Studentenbewegung. Dann gab es noch die Black Panther und noch so irgendwie diverse Gruppierungen, die unabhängig voneinander, das ist das Wichtige, verschiedene Demos oder irgendwie Sachen geplant haben in Chicago.
Ja.
Ich habe vorhin Washington gesagt, entschuldigt bitte, es war in Chicago alles. In Chicago, um eben die Presse abzugreifen und ihren Standpunkt klar zu machen. Diese verschiedenen Gruppierungen haben alle keine Genehmigung gekriegt und haben es aber alle trotzdem gemacht. Tausende Leute sind gekommen und wurden unterwandert von Polizisten.
Mhm.
PolizistInnen, unterwandert im Sinne von, dass die eben so getan haben, als wären sie Drogendealer oder andere Leute, die da mitmachen, um rauszufinden, was geplant ist. Und dann wurden die 7 Leute plus einer, also 8 eigentlich, verhaftet. Jeweils die Anführer der Gruppe plus noch 2, wo keiner richtig am Anfang weiß, warum. Also einfach 2 Mitglieder einer Gruppe, 7 Leute und ein Ortsanführer von den Black Panthers. Und die wurden alle festgenommen und angeklagt, dass quasi über sich zu ver, dass sie sich verabredet hätten, Riots zu starten und mit diesem Wissen über eine Staatsgrenze gegangen sind. Das war quasi der Anklagepunkt, ein bisschen eleganter ausgedrückt, aber das war sozusagen das Illegale. Und diese Anklage wurde überhaupt nur losgetreten aus politischen Gründen, weil der neue Justizminister dem Alten eins auswischen wollte oder so. Das habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen.
Ja.
Und sie suchten, sie wollten mehr oder weniger ein Exempel statuieren und haben aus einer Sache, also versucht sozusagen den Prozess irgendwie denen zu machen mit einer Sache, die eigentlich, also eigentlich dürften sie das, was sie gemacht haben, und sie haben versucht, den Strick zu drehen aus irgendeinem Schlupfloch, was sie im Gesetz gefunden haben, was angeblich illegal ist, dass die haben behauptet, dass die 7 sich verbunden haben, um irgendwie Chicago zu stürmen.
Ja.
So, und das ist sozusagen das vermeintlich Illegale gewesen. Die 7 haben irgendwie dann eben versucht, klarzumachen, plus 1, dass sie sich vorher teilweise noch nie gesehen haben und schon gar nicht irgendwas zusammen geplant haben. Und der ganze Film ist im Prinzip die Verhandlung,
mhm,
die irgendwie über, ich glaube, 151 Tage ging oder so. Und dazwischen in den Verhandlungen werden immer bestimmte Sachen besprochen, die wir dann in Flashbacks gezeigt kriegen. Also was tatsächlich an dem Tag los war, als sie verhaftet wurden, und was da irgendwie so rund um diese Kundgebungen passiert ist, erfahren wir dann durch Flashbacks.
Ja.
Das ist es.
Gut zusammengefasst.
Nicht ja. Schon. Geht so. Wir haben eine Menge Begriffe gefehlt. Ich habe das auf Englisch geguckt und dadurch dieses National Democratic Committee, da weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagt zum Beispiel.
Also erstmal gibt es natürlich ein paar Sachen, die an diesem Film, so ein paar Basics, die dieser Film mitbringt und hat und triggert, die im Grunde genommen immer funktionieren, wenn man das mag oder da Bock drauf hat irgendwie. Einmal ist es wirklich ein Gerichtsfilm par excellence. Also wir haben einen tollen Prozess, wir haben sehr starke Charaktere in diesem Prozess. Wir haben ein sehr interessantes Anwaltsteam, wir haben eine interessante Beweisführung, wir haben einen Richter, der uns krass auf die Ketten geht die ganze Zeit. Also so für einen Gerichtsfilm allein ist das schon alles super an Zutaten und macht total Bock, wenn man so Gerichtsfilme mag. Die sind ja immer ein ganz aufregendes Genre, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Und das ist schon mal super. Dann haben wir gleichzeitig so eine 68er-Story, wo ja immer viel los ist, wo immer viel, ja, platt gesagt, Sex and Drugs and Rock'n'Roll am Start ist, wo alles sehr politisiert ist, aber gleichzeitig natürlich sehr popkulturell ist. Und hier mit Protagonisten, die das, die alle so unterschiedlich sind, dass man es sehr breit fächern kann und sehr, sehr starke Charaktere, die es irgendwie tragen. Also das hat man hier auch. Da ist man dann auch, wenn man so ein bisschen Popkultur mag und so diesen 70s-Style und so, der im Moment wahnsinnig angesagt ist. Es gibt ja ganz viele, ja, Produktionen, die so in den 70ern spielen und so.
Total. So 60er, 70er, aber auch Anfang 80er.
Ja.
So Narcos und so.
Genau. Also dann ist man da auch wunderbar bedient. Dann ist es ein Aaron Sorkin-Buch. Aaron Sorkin gilt ja im Grunde genommen als einer der besten Drehbuchautoren Hollywoods. Hat sich jetzt in Oscars noch nicht so niedergeschlagen, aber ist ein Autor, den jeder als Referenz nennt, wenn es vor allem ums Serienschreiben tatsächlich geht, aber auch so als Autor von Drehbüchern und so, gibt es so ein paar Leute, die immer als Referenzen genannt werden. Früher war das immer Sid Field, weil der so das große Drehbuch-Buch geschrieben hat, wie man Drehbuch schreiben soll, wo by the way auch extrem viel Kokolores drinsteht. Sid Field hat wirklich auf die Minute genau geschrieben, wann welcher Handlungspunkt in deinem Drehbuch vorkommen muss. Also der erste Plotpoint muss bei Minute 18 kommen oder irgendwie so hat er das, stand in seinem Buch drin. Haben sich einige Leute sklavisch dran gehalten und wird.
Und dann so bei Minute 50 muss nochmal der Rest des Films zusammengefasst werden.
So in etwa,
so,
genau. Ja. Und Drehbuchdozenten auf der ganzen Welt sind händeringend damit beschäftigt, das ihren Drehbuchschülern wieder aus dem Kopf zu kloppen, weil so viele das gelesen haben und irgendwie für bare Münze genommen haben. Aaron Sorkin mittlerweile, gerade was serielles Erzählen betrifft, weil er ja ein paar wirklich, muss man mittlerweile sagen, Klassikerserien zu verantworten hat. Newsroom, glaube ich, West Wing, so, das sind so die bekanntesten Namen, die aus seiner Feder stammen. Der hat diesen Film geschrieben und hat auch Regie geführt.
Hast du auch Filme aufgezählt, die von
Filme
ihm sind?
Molly's Game hat er, glaube ich, gemacht, ne? Diesen Kartenfilm. Der ist ja von ihm.
Pass auf.
Ja.
Ich sag euch das jetzt mal kurz, weil Molly's Game ist tatsächlich eigentlich noch der unbekannteste.
Der letzte, den ich von ihm gesehen habe.
Ja. Also, eine Frage der Ehre. Der Krieg des Charlie Wilson, Social Network.
Ja.
Moneyball. Steve Jobs. Genau, und Zane war in Sports Night, fanden auch ganz viele toll. Und noch Studio 60 on the Sunset Strip mit Chandler als Hauptrolle.
Ja. Also man sieht, der erzählt immer Geschichten, die wahr sind oder beziehungsweise in der Realität verhaftet sind. Wahr sind die ja eigentlich fast nie in ihrer Gänze, aber immer so in der Realität verhaftet.
Ja.
Das ist so ein bisschen sein Ding. Und auch so einen gewissen, er hat ja auch so einen gewissen Realitätsanspruch, keinen Realismusanspruch, weil realistisch erzählt sind die Sachen nie.
Aber auch und immer sehr gesellschaftskritisch.
Genau. Immer sehr gesellschaftskritisch.
Politisch.
So ein bisschen so ein Alt-68er ist er wahrscheinlich auch.
Bestimmt.
Der jetzt
deswegen
noch mal,
ist das bestimmt auch eine Geschichte, die ihn
so umgetrieben hat. Mhm. Ja. So, das kommt, das kann man quasi auch noch einzahlen in diesen Film. Und das alles zusammen hat einen Film ergeben, der manchmal hat man ja so eine, manchmal ist die Summe der einzelnen Teile gar nicht so toll wie die einzelnen Teile. Aber in dem Fall hat das sehr gut funktioniert, weil all diese Teile stimmen und er auch noch ein extrem gutes Cast hat. Dieser Film ist so fantastisch besetzt.
Ja.
Jeder, der da mitspielt, macht seine Sache wahnsinnig gut. Und das sag ich, obwohl ich finde, dass Sorkin nicht immer ein guter, also wenn er Regie geführt hat, nicht immer ein guter Schauspielführer ist sozusagen. Aber hier hat alles gestimmt. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Also zum Beispiel der Anführer der Yippies, Abby Hoffman, wird gespielt von Sacha Baron Cohen, der den meisten ja bekannt ist als Borat, aber natürlich auch viele andere Rollen mittlerweile gespielt hat.
Ali G.
Ali G, da, das ist seine, das andere ist mein Signature-Rolle. Ja. He's Hugh Madonna. der diese Sachen gemacht hat und diese Filme und ja aber auch schon ein paar andere Rollen gespielt hat. Der ist so gut in diesem Film. Ich meine, abgesehen davon ist Abby Hoffman auch eine total geile, dankbare Figur, in die man sich sofort verliebt, der all das in sich vereint, was man irgendwie an so Leuten toll findet.
Ja.
Ich habe auch direkt, du hast mir das dann als Sugar Mama zu Ostern geschenkt, aber direkt alle seine Bücher, alle Bücher von Abby Hoffman, die Originalbücher, Steal This Book und so, und seine Biografie, die er damals Soon to be a Major Motion Picture nannte, diese Bücher sofort bestellt, weil wenn man diese Figur sieht und hört, wie der spricht und was ihm wichtig ist und was er für Werte hat und wie der die Welt sieht und wie der so wechselt zwischen ernsten Anliegen, aber alles nicht so wichtig nehmen, vor allem sich selber nicht, aber trotzdem sich in den Dienst der guten Sache stellen, aber da auch die anderen so ein bisschen vorführen, wenn sie sich wieder wie totale Nappisse benehmen. Das steckt irgendwie alles in dem drin und das finde ich sehr aufregend. Das finde ich auch wirklich die aufregendste Figur in dem Film.
Mm.
Und
das verstehe ich. Ich mochte den Anwalt sehr.
Ja, der Anwalt.
Der die vertritt, also die kriegen dann so einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt, der auch so ein bisschen versucht, der Papi der Gruppe zu sein. Das Problem an der Gruppe ist halt auch, dass die alle ja eigentlich, also ihnen wird ja unterstellt, sich verschworen zu haben miteinander. Und die kennen sich eigentlich, klar, von weitem, also man kennt sich ja so, aber die haben eigentlich gar nichts miteinander zu schaffen und tatsächlich auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen, was ich echt ganz cool fand, dass sehr viele unterschiedliche Gruppierungen gegen den Vietnamkrieg waren, die sozusagen im wahren Leben nie was miteinander zu tun hätten. Und die wurden da so zusammengefecht und gemeinsam verklagt. Und der Anwalt war dann immer so in dem Wartezimmer, wo die immer dann sitzen mussten, so ein bisschen der Papa von allen, hat versucht so zu vermitteln, so Leute, wir sind hier alle in einem Boot, also seid mal ein bisschen nett zueinander und so. Und das fand ich irgendwie ganz cool und ich mochte ihn auch. Ich kannte den Schauspieler gar nicht, aber ich fand es echt ganz cool. Und es ist halt total spannend erzählt und wie oft so in so Anwaltsgeschichten auch zwischendurch wahnsinnig frustrierend, wie unfair diese ganze Institution ist, diese ganze, dieses vermeintliche vor Gericht hat sozusagen jeder, kriegt jeder einen fairen Prozess, ist halt der größte Bullshit der Welt. Also eigentlich müsste man dieses ganze System nochmal komplett hinterfragen und neu aufsetzen dass Richter Menschen sind, ist Segen und Fluch. Also du kannst ja logischerweise sowas nicht mit Algorithmen irgendwie regeln lassen, weil das Gute an Richtern ist ja auch, dass sie auch gnädig entscheiden können und wenn sie das Gefühl haben, und da kommt's halt rein, wenn sie das Gefühl haben, dass jemand irgendwie reuig ist oder so ein Bauchgefühl haben, dass der in Zukunft sich irgendwie, dass tatsächlich irgendwie sich bessern will oder dass es hier um eine Familie geht und so. Also da spielen ja menschliche Sachen rein, wie Richter auch entscheiden.
Ja.
Aber das kann ja Segen und Fluch sein.
Ja.
Weil in dem Fall ist es halt Fluch, weil der Richter offensichtlich total voller Vorurteile ist gegen diese Menschen, die er da vor sich hat.
Ja.
Und ganz offensichtlich seine Macht missbraucht und wahnsinnig parteiisch ist.
Ja.
Und es frustriert extrem. Der Schauspieler jetzt macht es auch so gut.
Ja, total.
Und es ist so frustrierend, weil er einfach, der Richter ist ja wirklich der Diktator eines Gerichtssaals.
Ja.
Wenn,
Das werden jetzt Richter nicht so gerne hören, aber.
Naja, also ich meine jetzt in dem Film, sorry.
Ja, ja.
Also der Richter in dem Film ist der Diktator dieses Gerichtssaals.
Ja.
Weil wenn der Anwalt, der eine Anwalt was sagt und der lässt ihn ausreden, der lässt den anderen nicht ausreden, dann ist das einfach so.
Ja, naja.
Das ist einfach so krass. Ja, tut mir leid, liebe Richter. Das ist jetzt natürlich total unfair. Und die meisten von euch machen das auch wirklich toll. Das ist kein leichter Job.
Ja.
Ich finde es gerade ein bisschen anstrengend, dass ich diese Rede halten muss. Aber wir reden gerade über einen Film. Und ganz sicher auf der Welt haben sehr, sehr viele Richter ihr Amt missbraucht. Das kann mir kein Mensch erzählen. Und es kann mir auch kein Mensch erzählen, dass viele das vielleicht nicht, sich nicht mehr bewusst waren, weil nicht jeder Richter einfach komplett aufgeklärt und so durchreflektiert ist über seine eigenen Vorurteile, die er hat.
Ja.
Ist einfach so.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich ein Problem, aber es ist das viel kleinere Problem, als würde das quasi, keine Ahnung, durch Algorithmen gelöst werden.
Naja. Es ist ja in dem Fall auch so gewesen, dass, wie gesagt, es basiert ja auf einer wahren Geschichte. Es gab ja wirklich diesen Prozess, diesen Schauprozess, der auch so ein bisschen von Nixon initiiert war, der da ja so auf Kommunistenjagd damals war und so. Und vor allem natürlich auf Jagd auf Vietnam-Gegner, weil er ja den Vietnamkrieg geführt hat. Es war ein Schauprozess und das merkt man, das hat er tatsächlich gut gespielt, das merkt man dem Richter auch an, dass der das auch weiß. Also, dass der sich dessen bewusst ist, dass jetzt hier die große politische Bühne hat, ist natürlich auch, der Saal ist immer voll, ohne Ende Medien beim ganzen Prozess und so. Und deswegen versucht er möglichst altväterlich patriarch zu wirken und sich keine Irritation anmerken zu lassen, sondern immer so die Zügel mit Gewalt in der Hand zu halten und so. Das ist so ein bisschen, wie der Richter da so agiert, indem er sagt, ja, ich bin hier der Herr im Haus und hört auf, mich hier zu verarschen oder irgendwie so. Und das ist ganz interessant, weil sich dadurch natürlich super Machtkämpfe entspinnen gegen diese.
Und es macht es natürlich auch total spannend und dann ist natürlich der Underdog und der sehr junge Staatsanwalt, der sozusagen die Seite des Staates einnimmt, ist Joseph Gordon-Levitt, um den es auch etwas ruhiger geworden ist nach meinem Lieblingsfilm Don John, den ich ganz toll fand.
Ja, der war auch gut.
Der war richtig gut.
Da habe ich ihn damals so interviewt, fällt mir ein, zu Don
wirklich?
John. Auf der Berlinale.
Wirklich?
Ja.
Und?
Der war mega nett, war ein guter Typ.
Glaube ich auch.
Der war super nett.
Ich habe den auch schon ganz vielen Podcasts gehört und so. Ich glaube, das ist ein super Typ.
War ein richtig cooler. Der hat ja auch dieses, der macht ja am meisten, kriege ich ihn noch mit, der hat ja so eine eigene, nicht Produktionsfirma, so eine Art Kreativpool.
Hit Record.
Ja, wo immer die Leute, wo auch auf Twitter mal aufruft, ey, wenn ihr ein einminütiges Stück habt, das klingt wie schwedische Weihnachten, dann könnt ihr es hier einsenden und so.
Ja.
Sucht immer so Sachen für so kurze Produktionen und so. Ja. Und läuft alles bei diesem Hit Record zusammen.
Ja, total. Und der spielt eben den Staatsanwalt, den Jungen, der auch, den man merkt, dass der so Gewissenskonflikte kriegt.
Ja.
Weil er merkt, dass der Richter, also er ist dann sogar einmal derjenige, der quasi Einspruch gegen den Richter erhebt und dann so vorne an seinen Pult geht und sagt, was machen wir denn hier gerade? Ja. Der will eigentlich fair sein.
Eddie Redmayne spielt auch mit?
Eddie Redmayne spielt mit.
Den findest du, glaube ich, gar nicht so gut, ne?
Nee, ich mag, ja, ach naja, der ist wahrscheinlich ein sehr guter Schauspieler, aber es gibt einfach ein paar Filme, da ist mir sind mir seine Charaktere so auf die Ketten gegangen, dass ich sein Gesicht nicht gut aushalte. Aber jetzt in dem Film war es okay.
Ich finde den super, ich gucke den auch gerne an.
Nee.
Aber
ich mag auch Sacha Baron Cohen nicht so sehr.
Ja.
Ich mochte seinen Kumpi total.
Ja.
Den fand ich ganz toll. Und auch den Schauspieler, das fand ich echt total cool.
Ja.
Und halt den Anwalt fand ich gut und den Staatsanwalt. Also
es ist ein sehr sehenswerter Film. Mhm. Wir drücken alle Oscar-Daumen. Er hätte es verdient. Aaron Sorkin hätte es sowieso mal verdient.
Gibt allerdings auch tatsächlich, glaube ich, eine Menge gute andere.
Gibt eine sehr starke Konkurrenz dieses Jahr.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, es werden immer mehr Sachen nominiert. Das ist jetzt auch wieder Old White Man Quatsch. Aber mittlerweile ist ja die Filmkategorie auf 10 Filme oder so erhöht worden.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Naja, also ich glaube Best Picture, wenn mir nicht alles täuscht. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber eine Kategorie, es müsste Best Picture sein, ist riesig erweitert worden
ist
vor ein paar Jahren.
Ist er denn in Best Picture nominiert?
Ich glaube ja. Ich glaube, Sacha Baron Cohen ist, Sorkin ist, wahrscheinlich für Drehbuch. Müsste er dann original, ist es adaptiert? Nee, müsste Originaldrehbuch sein. Weiß nicht, ob Sorkin auch für Regie ist.
Oscar-Nominierung. Bester Film. Sound of Metal.
Ja, der läuft ja noch nicht.
Mank.
Den habe ich gesehen.
Minari.
Hab ich gesehen.
Promising Young Woman. The Father. Judas and the Black Messiah. The Trial of the Chicago Seven und Nomadland.
Ja, Nomadland bin ich auch mal drauf gespannt. Frances McDormand, ja auch eine tolle Schauspielerin.
Also, das verstehe ich hier gerade nicht genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich bin gerade total verwirrt, Ich habe so eine Liste auf der Wikipedia-Seite gefunden. Entschuldigt bitte. Oscar-Verleihung 2021, ja?
Ja, ja.
Und da sehe ich hier 20 Filme oder so nominiert. Ja. Aber daneben sind so Zahlen. Und die Zahlen checke ich nicht.
Zeig mal.
Was das bedeuten soll. Weißt du?
Zeig mal.
Ach so, nee, die zählen einfach auf, welche Filme nominiert sind. Das ist noch gar nicht die Kategorien. Das ist nicht bester Film, sondern und daneben steht, in wie vielen Kategorien die nominiert sind. Wie viele Nominierungen die haben. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ja.
Okay, ich dachte, das wäre quasi die Kategorie bester
aber
Film.
Ist, Entschuldigung.
Ja.
Aber Mank ist am meisten nominiert von allen.
10 Nominierungen.
Das ist immer so krass, da ist Hollywood so easy korrumpierbar.
Ja, wenn die ihre eigene
um
Geschichte
sie selber
erzählt.
Geht, ja. Dann sind die, ja, geil.
Oh, so war das früher. Sehr interessant.
Das ist echt so lächerlich, ey. Wahnsinn.
Ja. 2021 können auch Filme teilnehmen, die nur gestreamt wurden.
So, Oscar-Verleihung, nominiert. Bester Film, bestes Originaldrehbuch, also Aaron Sorkin,
mhm.
Bester Nebendarsteller, Sacha Baron Cohen, beste Kamera, bester Schnitt und bester Filmsong. Okay, beste Filmsong können wir auf jeden Fall völlig vergessen.
Ja.
Also ich denke mal, Drehbuch werden sie ihm auf jeden Fall geben. Ich glaube, Hollywood mag Sorkin auch sehr gern. Und da denken sie wahrscheinlich, komm, der könnte das jetzt mal endlich haben. Also deswegen denke ich mal, Drehbuch werden sie ihm geben. Nebendarsteller fände ich eine Überraschung, aber ich glaube, Sacha Baron Cohen hat ja auch die Globes dafür gewonnen. Nee, er hat die Globes gewonnen für Borat, für den zweiten Borat. Das ist ja das super
ja.
Weirde. Und ist er nicht sogar...
Ja, ist auch nominiert hier.
Borat?
Nee, der zweite Borat, ja. Ja, ja, ja genau, der ist nominiert hier. Und zwar bestes adaptiertes Drehbuch und beste Nebendarstellerin.
Ja, die Nebendarstellerin ist super, die seine Tochter spielt.
Ja.
Die macht das so gut.
Ist aber auch gleichzeitig für die Goldene Himbeere nominiert.
Ja.
Schlechtester Hauptdarsteller, Rudy Giuliani. Und schlechtestes Leinwandpaar. Naja, lass uns vielleicht zum Abschluss kommen mit dem Film.
Ja, toller Film, guckt den, es wird euch ärgern.
Ist übrigens gerade perfekt, das Wetter ist scheiße, angeblich ist Frühling. Ich bin mir nicht sicher, wie das Wetter vor mir noch argumentieren will. Aber es ist jetzt perfekt, euch so reinzuschnuffeln. Der Film geht ein bisschen über 2 Stunden. Und so ein richtig schönes, wie heißt es, Gerichtsdrama.
Genau.
Mit noch so mit geiler 70s, 60s Mucke und so ein bisschen irgendwie so Stimmung und so Flower Power und so. Ist echt total cool.
Na, und ich erzähle euch da mal, wie die Abby Hoffman Bücher sind, wenn ich sie gelesen habe.
Absolut.
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 So, Maria, das war unser gemeinsamer Tipp.
Das stimmt.
Was ist dein persönlicher Tipp, den du uns heute mitgebracht hast?
Mein persönlicher Tipp für heute ist ein Buch, was ich gerade lese. Können Spiele sein, Bücher.
Ja, Spiel.
Und zwar Unorthodox. Ihr kennt es vielleicht als Netflix-Serie, aber vielleicht auch als Buch. Und das ist ja die Verfilmung des Buches im Prinzip.
Des Buches. Das ist die Verfilmung des Buches.
Ja. Ich will damit nur sagen, das gehört zusammen.
Ja, das ist lieb.
Das Buch ist die Autobiografie von Deborah Feldman, einer Frau, die jetzt 34 Jahre alt ist, aufgewachsen ist in einer jüdisch-orthodoxen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich kenne mich damit wirklich überhaupt nicht aus, aber in einer sehr streng jüdischen Untergruppierung, die in Brooklyn in Williamsburg wohnt. Lass mich das mal ganz kurz nachschlagen, bevor ich da Scheiße erzähle, weil das finde ich wichtig. Ja, ihre Jugend in der ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmara. So heißen die.
Okay.
Und sie erzählt, wie sie da aufgewachsen ist und wie sie sich im Laufe ihrer Jugend emotional und dann irgendwann auch tatsächlich daraus gelöst hat. Das darf ich gar nicht erzählen. Aber, also es ist, ich habe ein Gespräch mit der zuletzt gehört. Und fand es einfach total spannend und habe mir ihr Buch geholt, weil sie lebt jetzt in Berlin übrigens. Und habe während des Gespräches, während ich dem Gespräch gelauscht habe, dem Interview mit ihr, habe ich mir dieses Buch bestellt, weil was sie da erzählt hat, fand ich so interessant und so spannend. Und sie kann vor allen Dingen so toll erzählen. Und deswegen dachte ich, dann ist das bestimmt auch toll geschrieben, das Buch. Und ist es tatsächlich. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe aber angefangen und bin echt total reingesogen. Ist wieder eins der wenigen Bücher. Ich habe das immer seltener leider. Was ich, glaube ich, nicht an den Büchern, sondern eher an mir liegt, ist, was mich so ruft.
Ja.
Wenn ich frei habe, wenn mein Feierabend kommt, wenn Wochenende kommt, habe ich den Gedanken im Kopf, ich freue mich auf dieses Buch. Und das hatte ich früher so viel bei so vielen Büchern und ich habe das jetzt vor allen Dingen bei so vielen Büchern nicht mehr. Dass ich dann vergesse, dass ich angefangen habe oder irgendwie, ich lese dann zwar weiter, wenn ich das Buch zufällig lese, weil ich dann dran denke, aber es gibt so ein paar Bücher, die rufen mich einfach da. Will ich wissen, wie es weitergeht, wie geht's den Charakteren, was ist das Nächste, was ihnen passiert oder was ist die nächste schöne Formulierung in dem Buch, es ist ja auch nicht immer nur Story. Und das ist echt, sie erzählt es so toll, ihre Kindheit und ihre Jugend, also ich bin jetzt gerade, ist sie Jugendliche, im New Yorker Stadtteil Brooklyn in ihrer Gemeinde, die, obwohl sie in dieser sehr großen, offenen Stadt wie New York ist, in der wirklich alles ist. Ich war da schon ein paar Mal, du auch. Also in New York kann man Tourist sein, in New York gibt's Coca-Cola, in New York ist irgendwie so die Welt zu Hause. Aber diese kleine Gemeinde in dem Stadtteil Brooklyn, in dem wir auch übrigens im Hotel waren,
ja,
gar nicht weit weg davon, ist eine komplett abgeschlossene Gemeinde. Die Kinder dürfen kein Englisch sprechen und lesen. Die alle sprechen Jiddisch, die Schulen, die Bibliotheken, die Supermärkte, die Läden, alles ist nur auf Jiddisch, keiner spricht Englisch, die Kinder können da auch nicht gut Englisch.
Ja.
Und es ist sozusagen eine komplett abgeschlossene Gemeinde.
Eine Parallelgesellschaft.
Ja, eine Parallelgesellschaft mit auch so ganz, ich will das gar nicht irgendwie, eigentlich will ich es gar nicht beurteilen, aber mit wirklich außergewöhnlichen Regeln,
ja,
wie gelebt werden soll.
Ja.
Also ein Beispiel ist, Frauen müssen sich ab einem bestimmten Alter die Haare abrasieren und dann eine Perücke tragen.
Ja.
Was echt, und es hat natürlich alles religiöse Begründungen und Hintergründe, warum was wie gemacht wird und so. Und das ist wirklich, also die Gemeinde besteht vor allem aus Holocaust-Geflüchteten oder Überlebenden.
Mhm.
Und ja.
Und deren Hinterbliebene sozusagen.
Ja, genau. Ja. Genau. Also auch von überaus Ungarn und irgendwie so. Also es ist echt total faszinierend, wie sie, weil sie beschreibt es mit ganz viel Liebe, weil, ja, sie auch ihre Familie ja total geliebt hat. Und zum Beispiel ist so, das erste Kapitel findet quasi nur in der Küche ihrer Oma statt. Und sie erzählt und beschreibt, was ihre Oma immer gekocht hat und wie sie sich in der Küche mit ihr unterhalten hatten, dass sie immer den Teig auslecken durfte und so. Also so total schön. Und dann so nach und nach erzählt sie halt die Regeln, die in ihr Leben sozusagen geprägt haben und wie sie sich verhalten musste, was sie nicht durfte und was sie durfte und so. Also,
ja,
irgendwie Frauen dürfen kein Auto fahren zum Beispiel und so. Also es ist, da passiert so viel, was für sie so normal war, weil sie nur diese Gemeinde kannte. Und das ist also total verrückt. Und es ist total schön, das zu lesen. Also es ist natürlich auch manchmal erschreckend. Also, und das ist irgendwie crazy, dass das so parallel und heute und jetzt stattfindet.
Mhm.
Und was ich ganz interessant fand, die sind ja wirklich sehr streng. Und in dem Interview wurde sie zum Beispiel gefragt, was ich da gehört habe, warum die eigentlich immer strenger werden. Man hat das Gefühl, die werden immer strenger mit ihren Abschottungen nach außen auch. Und sie, ja, meinte, ja, das stimmt, aber sie werden halt immer strenger, weil die Welt immer moderner wird. Also es ist quasi einfach eine Gegenbewegung.
Ja.
Und je krasser und moderner und fortschrittlicher die Welt wird, desto doller halten die sich an ihren Regeln und an ihren Traditionen und an ihren Bräuchen fest. Es ist ja auch eine Sicherheit. Und es ist echt, lest es mal. Ich kann das echt nur empfehlen. Also es gibt bestimmt auch als Hörbuch, wer nicht so gerne viel liest. Und es gibt's halt auch als Netflix-Serie, aber das hat sie im Interview gesagt und deswegen, ich habe die noch nicht gesehen.
Ja.
Die Netflix-Serie ist nicht ihre Geschichte, sondern da sind sie sozusagen rausgezoomt und haben die Geschichte allgemein erzählt.
Hm.
Also sie, und das meinte sie, das war auch, wollte sie auch mit Absicht, so dass sich das ganz doll unterscheidet vom Buch, auch wenn der Name gleich ist.
Hm.
Also deswegen, ich empfehle euch das Buch, weil es ist auch ganz liebevoll und schön, wie sie das alles beschreibt.
So immer faszinierend, ne, solche Geschichten, so Einblicke in so geschlossene Gruppen irgendwie, dass man da dann mal so, dass man so beobachten kann und mal so mitsehen und erleben kann, wie diese funktionieren und wie das da so abläuft und so. Ist ja immer aufregend irgendwie.
Und was ich auch total interessant finde, immer wenn man eine Geschichte von Kindern, die Jugendliche werden, hört, egal in was für einer Gruppe sie sind,
ja,
sei die Gruppe eben so eine ultraorthodoxe jüdische Gemeinde oder sei die Gruppe auch nur eine gated Vorstadt-Community irgendwie oder wo auch immer, Jugendliche finden immer Lücken.
Ja.
Irgendwie bei ihr war es dann quasi, sie hat sich nur dünne englische Bücher geliehen, die zwischen ihre Matratze gepasst haben. Also so, weißt du?
Ja.
Jugendliche finden immer Lücken, um ihr lern- und wissbegieriges Gehirn zu füllen. Und die Art, und Jugendliche finden immer einen Weg, und wenn es nur eine Phase ist, sich abzugrenzen von dem, in dem sie aufgewachsen sind.
Ja.
Und versuchen immer, Grenzen zu testen und zu gucken, wo komme ich hier raus, was kann ich hier machen. Sie zum Beispiel hat manchmal mit Absicht in der Schule was Falsches angezogen, weil sie dann zum Direktor gerufen wurde, die sie dann nach Hause geschickt hat, damit sie sich umzieht, was für sie hieß, dass sie 2 Stunden weniger in der Schule sein musste, sondern nach Hause laufen durfte, sich da umziehen und zurücklaufen, und sie hat diesen Spaziergang so geliebt. Also, und das war für sie so eine Lücke.
Ja. Also Unorthodox von Deborah
Feldman.
Der Buchtipp von Maria Bogeberg in der heutigen Folge. Wie Maff, diesem Wirbelsturm ekstatischen Audiogenusses.
Der allumfängliche Podcast.
Der allumfängliche Wirbelsturm ekstatischen Audiogenusses.
Aber Nils, du hast grob gewusst, was ich mitbringe? Ich renne hier völlig blind jetzt rein. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe was ganz Aufregendes mitgebracht. Und zwar einen kleinen, eine Art Classic-Tipp, was ich nämlich auf YouTube jetzt mal wieder geguckt habe, zumindest in Auszügen, weil es leider keinen Komplettmitschnitt gibt und auch keine langen Mitschnitte, immer nur sehr bruchstückhaft. Egal. Ich gucke mal gerade das Datum nach. Am 11. Juni 1988 gab es ein Konzert im Wembley-Stadion in London, das zu Ehren des 70. Geburtstages von Nelson Mandela stattfand. Nelson Mandela damals noch inhaftiert seinerzeit in Südafrika. Apartheid, das Regime hat da ja kategorisch alle Schwarzen unterdrückt und einfach versucht, die Weißen haben versucht, da irgendwie die Macht zu halten und an sich zu reißen. Und Nelson Mandela als ein Symbol der Freiheit und ein Idol für die Freiheitsliebenden wurde dort im Gefängnis gehalten, hat auch seinen 70. Geburtstag im Gefängnis verbracht. Und in London haben sich ein paar Musiker und Aktivisten zusammengetan, angeführt vor allem von Jerry Demers von den Specials. Der hat dann dieses Konzert initiiert. Es war eine Zeit in den 80ern, da gab es öfter mal diese riesen Benefizkonzerte, Live Aid und so weiter, gab es ja auch. Und er hat sich eben als besonderen Anlass den Geburtstag von Nelson Mandela. Natürlich ging es nicht nur darum, Nelson Mandela alles Gute zum 70. zu wünschen, sondern auch, um die Welt darauf aufmerksam zu machen und die Welt dazu zu bringen, den Fokus mal auf die Zustände in Südafrika zu legen. Es hat ja tatsächlich auch etwas gebracht, jetzt nicht das Konzert allein, aber grundsätzlich, dass die Menschen so beharrlich auf die Situation hingewiesen haben, wissen wir ja alle, dass Nelson Mandela nicht nur irgendwann frei kam, sondern auch zum Präsident in Südafrika gewählt wurde. Aber das ist alles erst später passiert. Zum Zeitpunkt dieses Konzerts war Nelson Mandela noch inhaftiert. Und dann gab es dieses Konzert, das wurde hier in Deutschland auch übertragen. Ich glaube, in den dritten Programmen, ich bin nicht ganz sicher. Aber ich kann mich erinnern, dass damals meine Geschwister so plötzlich Samstagmittag den Fernseher angemacht haben und irgendwie Musik geguckt haben. Was ungewöhnlich war, weil gab es eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht im Fernsehen. Und die fand das erst recht nicht interessant. Aber die sind dann irgendwann alle weg und ich blieb dann vom Fernseher sitzen, weil Fernsehen immer das Schönste für mich war und habe dann da auch noch dieses Konzert gesehen und habe jetzt gesehen, dass es auf YouTube eben einige längere Ausschnitte gibt. Und das ist schon geil. Das ist schon geil, sich das anzugucken, weil alle mega Bock haben, weil das alles geile Auftritte sind. Manche spielen nur einen Song, manche spielen drei. Da sieht man auch so ein bisschen, wer so als größer galt und so. Eurythmics spielen irgendwie 3 Songs. Dann kommen Spandau Ballet, spielen einen. Dann kommen UB40, zu der Zeit riesig, auch zusammen mit Chrissy Hynde, spielen auch nochmal 3 Songs und so. Dann kommen die Simple Minds natürlich mit einem großen Set. Dann kommt Paul Young, spielt auch einen Song. Und das Geile ist auch so, bei ein paar Performances wie Spender Ballet oder Paul Young spielt dann auch einfach jeder, der gerade da war, hat dann die, also hat, war die Band. Phil Collins sitzt bei allen am Schlagzeug. Spielt, freut sich total, dass man nur Schlagzeug spielen kann und haut da aber auch drauf. So, spielt so lauter als alle anderen. Und das macht so einen Spaß zu gucken. Alleine schon, weil es einfach die ganze Zeit wechselt und immer irgendwie was Neues kommt und dann manchmal der Sound noch nicht so richtig stimmt und die quasi während dem Spielen Soundchecken und so. Und das habe ich mir jetzt mal wieder so 1-2 Stunden angeguckt. Ich glaube, den längsten Zusammenschnitt, den ich gefunden habe, am Stück, der ging 1,5 Stunden und da wurde echt viel hin und her geschaltet, viele verschiedene Bands gesehen. Und ja, das hat total Bock gemacht. Dann sind sogar die Bee Gees aufgetreten, dann wurden die so ausgebuht, weil da natürlich nur so Rockfans waren. Und Ende 80er gab es nichts Uncooleres als die Bee Gees. Und dann sind die aber oft...
Aber das ist ja gemein, dass die ausgebuht wurden.
Na, ist
wirklich
gemein. Aber die haben dann alles gegeben, dann haben auch ein paar gefeiert und so. Was haben sie? Ich glaube, sie haben sogar You Win Again gespielt.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, worum es da ging, finde ich es gemein.
Naja, sie haben dann You Win Again und haben sie auch Nelson Mandela gewidmet. Und dann hat Annie Lennox hat dann nachher noch Happy Birthday gesungen. Da kamen dann alle auf die Bühne. Da waren dann irgendwie auch, standen dann auch plötzlich irgendwie Schauspieler auf der Bühne und so. Also da war ein Gewusel und man merkt so richtig, das hat so eine geile Energie, man merkt so richtig, dass sich alle mochten, dass alle Bock hatten, da dabei zu sein, dass es allen so um die Sache ging und nicht irgendwie da jetzt sich zu representen, weil sie haben zum Teil Spender Ballet haben auch ein Lied gespielt, das kennt überhaupt keiner, aber so einfach, weil sie fanden, dass das passt und so, und das hat irgendwie, es macht richtig Spaß zu gucken, finde ich. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass ich das vermisse, diese Art Mammutkonzerte, wo einfach alle Stars zusammen, das gibt's irgendwie gar nicht mehr so oft, wie es das damals noch gab, weil wahrscheinlich Popmusik auch mittlerweile so zerfasert ist, auch was das Interdisziplinäre betrifft, also der Respekt untereinander, füreinander und so, das ist vielleicht nicht weniger geworden, aber es wird nicht mehr so zur Schau getragen wie damals. Und das ist irgendwie total schade, dass es da nicht mehr sowas gibt, weil es gäbe ja Gründe wirklich genug, zusammenzuhalten und gemeinsam solche Sachen auf die Beine zu stellen. Ist ja auch ähnlich wie in Deutschland ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber es gab ja tatsächlich mal dieses Wir sind mehr Konzert in Chemnitz. Ich glaube, es war sogar nach dem Angriff in Chemnitz, nach den Attentaten, als da plötzlich die ganzen Rechten durch die Stadt marschiert sind. Da wurde dann dieses Konzert von Kraftklub initiiert, weil sie ihre Stadt irgendwie wieder, weil sie zeigen wollten, dass ihre Stadt eben nicht rechts ist. Und das war ja auch geil, aber sie haben halt nur... Das war so schade, sie haben nur Leute aus ihrer Blase da auftreten lassen. Da ist einfach nur die Kraftklub-Blase aufgetreten. Trettmann, Kraftklub, hast du nicht gesehen. Wie geil wäre das gewesen, wenn da auch noch so Helene Fischer aufgetreten wäre mit einem Song. Und dann wäre noch der gekommen und so. Also so, das, da war damals die Berührungsängste viel kleiner untereinander, auch musikalisch interdisziplinär. Und wenn man das jetzt so wieder sieht, gerade dieses Nelson Mandela-Konzert, was ich schade finde bei diesem Zusammenschnitt, den ich da gefunden habe, wie gesagt, es gibt nicht viele lange Zusammenschnitte, das ist ja auch das Konzert, auf dem Tracy Chapman zum Star wurde, weil Stevie Wonder der Computer geklaut wurde und er konnte nicht auftreten. Und dann haben erst die, vor ihm haben, glaube ich, die Simple Minds gespielt, wenn mich alles täuscht, die haben dann so ein bisschen länger gemacht, aber waren dann irgendwann auch am Ende ihres Sets und dann war sein Computer immer noch nicht da.
Ja.
Und dann ist Tracy Chapman eingesprungen und hat dann da sich alleine auf die Bühne gesetzt. Während hinter ihr gewuselt und gebaut wurde und umgeräumt und hat dann da ihre Songs einer plötzlichen Riesenöffentlichkeit präsentiert. Und keiner wusste, wer sie ist. Wer ist das? Wer ist diese Frau? Was soll das? Und haben dann den Namen und die Plattenfirma dann möglichst schnell irgendwie, ich glaube, einen Montag danach die Platte in die Regale gestellt. Und die Leute sind ausgeflippt, was das, wie geil das ist. Weil das echt mega war, ihre Performance da auf diesem Konzert. Und es ist so, die meisten sprechen immer von Live Aid und so, weil das natürlich dieses weltweit umspannende Ding war. Mit diesen Konzerten in London und New York gleichzeitig. Aber dieses Nelson Mandela-Konzert finde ich immer pop-historisch irgendwie viel bedeutsamer und viel aufregender, weil eben ein neuer Star geboren wurde, den wir heute alle kennen, mit wahnsinnig tollen Songs und weil es irgendwie was familiäreres hatte als diese Bob Geldof, auch sehr geile Riesennummer. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, guckt euch das mal auf YouTube wieder an, geht mal ein bisschen ins YouTube Rabbit Hole und guckt euch das Nelson Mandela 70s Birthday Konzert an, weil das ist Pop-Historie und das macht tierisch Bock zu gucken und ist für so einen verregneten Nachmittag eine sehr schöne Möglichkeit, gemütlich Zeit zu verbringen. wenn man Trial of Chicago 7 schon gesehen hat. Und unorthodox fertig gelesen.
Ja. Ja, ist schön. Ja. Das ist auch so diese riesen Mischkonzerte, wie ich sie ja nenne.
Ja.
Sind, finde ich, auch immer am spannendsten. Ich gucke ja nicht so gern Konzerte, aber weil da so viel Unterschiedliches los ist, halt ich die gut aus.
Es ist dann auch cool, wenn die dann so untereinander noch in die Auftritte reingehen. Also ja. Der eine beim anderen dann kurz aushilft und da singt oder.
Ja, oder man sieht die dann an der Seite stehen und so, sieht dann so, wer von wem Fan ist und so.
Da gibt es auch ein ganz tolles YouTube-Video, da kriege ich richtig Gänsehaut, wo, wie ist das nochmal? Warte, jetzt muss ich es zusammenkriegen, weil. Also
ich weiß, was du meinst.
Ich glaube, es sind Proben von Live Aid sogar, kann sogar sein.
Ich glaube, ja.
Und da singt George Michael.
Ja.
Under Pressure? Nee.
Ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr.
Irgendwer singt Under Pressure, aber und.
Jemand anders guckt zu. Und
genau, jemand anders guckt zu.
Ist also, so wie wir es jetzt erzählen, klingt es gar nicht
aufregend.
Ich glaube,
Bowie probt einfach Under Pressure mit Queen und George Michael steht am Rand und guckt sich's an und ist mega ergriffen.
Aber sind da nicht noch mehr? Ist da nicht sogar auch Freddie Mercury? Nee, der war da nicht mehr? Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, der war noch. Egal. Aber irgendwie, ja. Das reichen wir nach nächstes Mal.
Das reichen wir nach.
So. Das ist auf jeden Fall, das stimmt, aber das ist immer toll.
Hm.
Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Kategorie in diesem Podcast.
Der Rant der Woche.
Ja.
Der Rant der Woche geht ganz schnell.
Ja.
Das Wetter.
Ja. Fuck it.
Normalerweise ist Ostern immer schon schönes Wetter. Man kann das ganze Osterwochenende draußen sein. Jetzt schneit's und hagelt's und regnet's und mir reicht's.
Ja. Fick das Wetter. Ja.
Und damit sind wir am Ende der aktuellen Folge angekommen.
Liebe Leute. Lasst euch nicht verdrießen. Wir haben euch jetzt schöne Einmümmeltipps noch genannt.
Ja.
Bis das Wetter besser ist und wir alle geimpft sind, kann man damit ein bisschen Zeit totschlagen. Und so im Grunde genommen sind wir am Ende dieser Folge angekommen.
Du, im Grunde genommen haben wir hier alles gesagt. Ja. Und können jetzt im Leben weiterziehen bis zur nächsten Woche.
Also.
Nochmal eine kleine Sorry, weil wir letzte Woche nicht gekommen sind, aber das ist auch eine neue Kategorie bei uns. Ja. Manchmal kommen wir nicht.
Wenn ihr uns schreiben wollt, wie euch diese neuen Kategorien diesmal gefallen haben, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an folgende E-Mail-Adresse.
vimav@poolartists.de.
Da freuen wir uns sehr. Und wenn ihr uns öffentlich ansprechen wollt, dann schickt uns gerne eure Nachricht via Twitter, diesem Social Network. Dort sind wir zu finden unter dem Namenskürzel @vimav war weg.
Weil Vimav schon weg war.
Und dann können wir da miteinander in Kontakt treten. Namenskürzel ist ein Wort, das dir sehr
unter
gefällt,
dem
ne?
Namenskürzel in diesem allumfassenden Podcast.
In diesem Sinne, passt auf euch auf. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Wattestäb.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude.
Wiedersehen
macht Freude.
Wie Maff? Wie Maff?